Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken und mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, die vierte Ausgabe des Internationalen Festivals fotografischer Bilder ist erfolgreich über die Bühne gegangen und ich werde euch hier nach und nach selbstverständlich auch davon berichten. Danke auch an dieser Stelle noch einmal an die Kollegen von fotopodcast.de, die uns tatsächlich zwei aufeinanderfolgende Episoden gewidmet haben. Also danke an Michael und seine Kollegen und Kolleginnen. Sensationeller Support. Vielen Dank. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema. Am 25. November 2025 hat Gudrun Kemser, Professorin an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, ein Symposium veranstaltet. Zudem hat sie mich eingeladen. Aber leider konnte ich nicht dabei sein, denn zu dem Zeitpunkt war ich noch mit unserem Festival fotografischer Bilder in Regensburg sehr beschäftigt. Und ich musste Gudrun leider absagen. Ich schlug ihr aber vor, dass ich hier in meinem Podcast über das Symposium berichte. Und damit möchte ich heute anfangen. Das Ganze ist in zwei Episoden aufgeteilt, denn ich möchte mich nach wie vor daran halten, dass meine Episoden nicht länger als 45 Minuten werden. Also dranbleiben und reinhören. Und los geht's. Ja, und um das Ganze rund zu machen, habe ich natürlich Gudrun Kemser persönlich angerufen, um mit ihr über das Symposium zu sprechen und sie zu fragen, worum es da genau geht. Herzlich willkommen, liebe Gudrun, zu meinem Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und freue mich auf ein wunderbares Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank, Gudrun, dass du dabei bist. Und meine erste Frage ist, wie ist es denn eigentlich zu dem Symposium gekommen?
Ja, du weißt, ich bin ja schon lange in Krefeld, seit dem Jahr 2001. Und zu Beginn habe ich natürlich viele Ausstellungen mit den Studierenden gemacht. Wir hatten die Räume in der Fabrik Heder, damals auch noch gemeinsam mit Rolf Sachse bespielt. Das war ein langer Flur, in dem wir viele Fotoausstellungen gemacht haben. Und dann später habe ich dann auch mit den Studierenden eine Ausstellung im Duisburger Kunstverein gemacht. Dann sind wir sogar nach Berlin in die Galerie Schuster gefahren und hatten eine riesige Ausstellung mit den Studierenden in einer fast, kann man sagen, Fabrikhalle. Und dann kam eine andere Idee dazu. Ich wurde von der Fabrik Heder dann gefragt, ob ich nicht in dem großen Auditorium Veranstaltungen machen wollte. Die hatten das neu gebaut mit EU-Geldern. Und dann fing ich an, dorthin Personen einzuladen, Kuratoren und Künstler. Und ich nannte das damals Lichtfabrik und habe dort viele Veranstaltungen gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das ist ja auch in der dritten Tradition der Akademie, an der ich studiert habe in Düsseldorf. Es wurden viele externe Personen eingeladen und das ist eben das Interessante an dem Studium gewesen, dass man wunderbare Menschen und Persönlichkeiten kennengelernt hat, die auch viel vermitteln konnten.
Ja, klingt nach einem sehr ausbaufähigen Konzept und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und die Liste der Referenten, die über die vergangenen Jahre bereits dabei waren, ist lang. Nenn doch mal gern ein paar Beispiele von Personen, die dabei waren damals, als es auch anfing in der Fabrik Heder.
Ja, und dann fing ich an mit der Lichtfabrik in der Fabrik Heder. Und da kam zum Beispiel die Gabi Rothemann, mit der ich zusammen in der Villa Massimo in Rom war. Sie war damals und ist heute auch noch an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Das war, glaube ich, die erste Professorin für Fotografie in Österreich. Wir hatten auch die Sabine Himmelsbach, damals die Leiterin des Edith-Russ-Hauses für Medienkunst in Oldenburg. Die ist jetzt in der Schweiz. Renate Buschmann, die Leiterin des IMAI. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich ja auch in der Hochschule machen. Und dann habe ich also weiterhin in die Hochschule eingeladen und habe dort Veranstaltungen gemacht. Und da waren Kuratoren und Künstler bei mir. Ich nenne mal ein paar Namen. Da war zum Beispiel Dr. Ulrich Pohlmann, der damalige Leiter der fotografischen Sammlung des Münchner Stadtmuseums. Anne Rodler, damals Kuratorin des AFORG im Kunstpalast Düsseldorf. Und Georg Elben vom Skulpturenmuseum Marl mit einer großen Videosammlung. Also es gehörte bei mir ja immer Fotografie und Video zusammen. Ich bin ja Professorin für bewegte Bilder und Fotografie. Mein Vorgänger Detlef Orlob war ja nur Fotografie und bei mir ging es dann wirklich, wurde die Stelle ausgeschrieben für audiovisuelle Medien und Fotografie und es war damals eigentlich mehr CD-ROM und Webseitengestaltung und ich habe daraus Video gemacht, Videoinstallationen. Deshalb war natürlich Georg Elben bei mir und Kai Heimer, der war damals im Kunstpalast in Düsseldorf und ist heute in Duisburg beschäftigt. Wir hatten Wilhelm Schürmann, Ludwig Seifert, den Kurator des Kai 10, Sabine Maria Schmidt, die war damals auch am Lehmbruck-Museum in Duisburg und ist heute Leiterin der Galerie in Gladbeck. Es kam Martin Hochleitner aus Österreich, damals aus Linz, ist jetzt der Leiter der Salzburg-Museen und auch Margit Zuckriegel aus Österreich, aus Salzburg. Es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Dann hatten wir Fotobuch-Reviews mit Marco Schaden und Ute Noll. Wir hatten die Künstler Elga Esser, Michael Reisch als Beispiel. Und ich habe sehr viele Exkursionen gemacht im ganzen Gebiet hier in Düsseldorf. Wir waren natürlich in Essen, wir waren in Dortmund und in Köln und überall und in Düsseldorf natürlich. Und dann habe ich auch irgendwann viel später begann, dann die Atelierbesuche, da würde ich nennen Katja Stuke und Oliver Sieber, Laurenz Berges, den wir besucht haben. Ja, und das hat eigentlich so viel Spaß gemacht, die Sprecher zu holen. Dann habe ich während Corona, ging ja sowieso nur online, und da fing ich dann an, Zoom-Gespräche zu führen. Wir hatten Lotte Faes und Nikki van Benning vom Who is My Say in Amsterdam online zu Besuch bei uns in Krefeld und auch Daniel Blochwetz, der über die Fotografien aus der Provinz sprach. Ja, und dann gab es eine ganz besondere Möglichkeit, die ich sehr gerne genutzt habe. Wir hatten eine Mediathek oder wir haben eine Mediathek und ich habe die Zoom-Vorträge alle aufgezeichnet und in die Mediathek gestellt und die kann man auch heute noch und bis in Zukunft natürlich auch dort sehen. Es war angefangen mit Rolf Sachse war auch noch mal da gewesen und ist bis heute in der Mediathek zu sehen. Wir hatten Wilko Austermann, der über die digitale Kunst im virtuellen Raum sprach. Er ist heute Leiter des Museums gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf. Wir hatten Ingo Taubhorn, den Kurator an den Deichtorhallen in Hamburg. Wir hatten natürlich auch Stefan Gronert, Kurator am Sprengelmuseum in Hannover. Und Jörg Jansen sprach dann, das war der Vorletzte, der sprach über KI und hat uns einiges erzählt. Und ja, der letzte aktuelle war dann Robert Fleck, den ich dann auch zu dem Symposium eingeladen hatte. Und darüber erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Das war also super spannend. Und irgendwann zwischendurch veranstaltete ich ein Symposium mit dem Titel Video im Raum zusammen mit Dr. Silvia Martin, das war 2011. Und ich habe es jetzt auch noch mal genau nachgelesen, was da eigentlich passiert ist. Dieses Symposium begleitete nämlich damals die Ausstellung Anonyme Skulpturen, Video und Form in der zeitgenössischen Kunst, die in den Kunstmuseen in Krefeld veranstaltet wurde. Und ich arbeitete damals 2011 an meinem Forschungsprojekt mit dem Titel Die Darstellung von Zeit, Bewegung und Raum. Das war mein Thema. Und wir hatten zu Besuch damals in der Chat-Halle bei uns in Krefeld. Wir haben also einen riesengroßen Raum, die Chat-Halle, die nach diesen Chat-Dächern benannt ist. Und da passen bis zu 120 Leute rein. Und da war damals zu Gast die Dr. Ursula Frohne von der Universität in Köln. Die sprach zu unserem Thema. Christoph Blase vom ZKM in Karlsruhe, dem Zentrum für Kunst und Medien. Auch Mischa Kubal von der KM war zu Besuch, der ja auch hier in Düsseldorf wohnt. Und die sind ja auch miteinander gut bekannt. Und wir hatten noch Dr. Sönke Zähler von der Hochschule für Bildende Kunst in Saarbrücken. Und zum Schluss bekamen wir eine wunderbare Performance live vorgestellt von Claudia Robles, die damals in Köln lebte und weltweit unterwegs ist. Ja, und das ist der ganze Hintergrund zu diesem Symposium, was ich jetzt veranstaltet habe. Das war dann, fand jetzt dann am 25. November 2025 wieder in der Chat-Halle statt. Also nach 2011 wieder ein Symposium, nachdem es macht ja auch sehr viel Mühe, die Personen alle einzeln einzuladen und diese ganzen Anträge zu schreiben über das ganze Semester. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal wieder ein großes Ding und habe dann dieses Symposium zusammengerufen und veranstaltet.
Sehr schön. Und worum ging es dabei thematisch am 25. November 2025?
Ja, es ist, diese Idee ist natürlich aus meiner eigenen Arbeit entstanden, weil ich sehr viel in Städten gearbeitet habe und unterwegs war, viel gereist bin und in großen Städten fotografiert habe. Und dann während Corona zurück zur Natur gekommen bin und dann Naturaufnahmen gemacht habe. Ich wollte in diesem Symposium diese beiden Ideen auch zusammenfassen, habe lange drüber nachgedacht und bin dann der Frage nachgegangen, wie urbane Räume, graue und grüne, fotografisch interpretiert und hinterfragt werden. Graue Räume sind natürlich die Architekturräume und grüne Räume die Naturräume in Städten. Ja, und dabei haben wir eben dokumentarische und künstlerische Perspektiven beleuchtet und im Zentrum stand die Diskussion darüber, welche Erkenntnisse die zeitgenössische künstlerische Fotografie über das Verhältnis von Mensch und Stadt liefert. Und wir wollten gemeinsam darüber reflektieren, welche Rolle die Fotografie bei der Wahrnehmung, Kritik und Gestaltung städtischer Räume spielt und wie sich unser Verhältnis von Stadt durch fotografische Bilder verändert.
Ja, vielen Dank, Gudrun, für diese ausführliche Einführung in das Symposium. Und dann gehen wir mal jetzt konkret rein in die Veranstaltung, die am 25. November 2025 in Krefeld stattgefunden hat. Denn nach einer Begrüßung eures Dekans, Professor Dr. Erik Schmidt, ging es dann los und den ersten Vortrag hielt ein Kollege von dir von der Hochschule Niederrhein, nämlich Professor Nicolas Beuker. Lass uns doch mal ganz kurz hören, worum es da bei ihm ging.
Genau, Nicolas Beuker lehrt in unserem Fachbereich Public and Social Design und aus dieser Perspektive beobachtet er menschliches Verhalten im Stadtraum. Sein Blick rückt Beziehungen zu Räumen und Dingen in den Fokus und seine Motivsammlung ist eine Spurensuche, so nennt er das, im urbanen Alltag, durch die wir erfahren, wie vielfältig Stadtleben gestaltbar ist. Und dazu macht er besonders interessante studentische Projekte in der Stadt Krefeld und darüber hat er dann berichtet.
Sehr gut. Und dann stand jemand auf der Liste, den ich hier im Podcast auch schon mal zu Gast hatte, nämlich Professor Dr. Robert Fleck, den ich persönlich immer gerne als den Philosophen unter den Kunsthistorikern anmoderiere. Worüber hat er bei dir gesprochen?
Ja, ich habe ihn kurz vorher eigentlich kennengelernt bei einem Vortrag und habe ihn eigentlich, es hat mich so fasziniert, dass ich ihn direkt angefragt habe und er hat sofort Ja gesagt. Das fand ich total schön, darüber habe ich mich sehr gefreut und Er erzählt vielleicht noch ein bisschen, was er gemacht hat. Er ist ja auch Kunsthistoriker und Ausstellungskurator, seit 1982 freier Kunstkritiker und Ausstellungsmacher. Er war 2004 bis 2008 Direktor der Deichtorhallen in Hamburg und 2009 bis 2012 Intendant der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Und dann seit 2012 war er Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie in Düsseldorf. In seinem Vortrag begann er mit Moritz Wegwerth, Berit Schneidereit, den jüngeren Künstlern und Künstlerinnen in Düsseldorf, ging über Robert Frenk, Louis Daguerre und zeigte den Boulevard du Temple, eine Fotografie von 1838, das wir alle kennen, weil das zeigt diesen Boulevard. Und das war das erste Foto mit einem Menschen in der Stadt. Er ging über Nadar, Stieglitz, Agier, Molinotte, Brassey, Cartier-Bresson, Robert Dosnau, Elliot Erwitt, Lee Friedlander, Sidney Sherman, Jeff Wall, Sieverding, Struth, Gursky, Streuli. Jeff Wall war ja auch der Nachfolger von Bernd Becher an der Akademie und er endete dann mit Hans-Peter Feldmann. Also ein Rundumschlag. Er begann in Düsseldorf und er endete in Düsseldorf.
Ja, dann lass uns doch mal kurz reinhören, was er über Moritz Wegwerth zum Beispiel gesagt hat.
Das ist eine Arbeit von Moritz Wegwerth von etwa 2014, die heißt Tokio. Das ist sehr interessant, Moritz Wegwerth hat ungefähr in diesem Zeitraum 2014, 2015 einen Abschluss gemacht an der Kunstakademie Düsseldorf, ist auch jetzt der Vorsitzende der Gründungsgesellschaft des Deutschen Fotoinstituts. Er hat bei Andreas Kurski studiert und dieses Bild ist auf den ersten Blick, würde man sagen, völlig willkürlich oder völlig überbordend. Es hat aber einen dokumentarischen Hintergrund, das ist einfach eingebaut in Tokio. Moritz Wegwerth hat damals Andreas Kurski für eine Ausstellung in Tokio begleitet. Das ist einfach ein Gebäude in Tokio und darum sind die kleinen Gebäude, die drin stehen, und das Gebäude sozusagen kollagiert. Und was ich da sehr interessant finde, ist dieses Zusammengehen von einem dokumentarischen Ausgangspunkt. Ja, es ist ja indirekt über Andreas Kurski die Becherschule und gleichzeitig das Eingehen auf die Spezifik der digitalen Technik, der digitalen Fototechnik. Moritz Wegwerth geht stark davon aus, dass wie die Kamera nicht funktioniert, beispielsweise. Und da entsteht eine Polyfokalität, wie man das mit Werner Hofmann, dem Wiener Kunsthistoriker in Hamburg, nennen könnte. Eine spätere Arbeit von Moritz Wegwerth aus dem Jahr 2018 ist das heißt News. Das ist 2016 aufgenommen auf dem Times Square in New York. Und zwar als die Bühne abgebaut wurde, wo ABC News den Wahlsieg von Donald Trump 2016 übertragen hat. Heute ist das natürlich ein symbolisches Datum und symbolischer Ort. Und diese Polyfokalität der Stadt, sozusagen bin ich Moritz Wegwerth auch mit dem Collagieren der Karabiner, aber auch mit dem Fotografieren an einem Ort, wo die Bildschirme allgegenwärtig sind und sich in alle Richtungen drehen, sozusagen, hat Moritz Wegwerth diese Polyfokalität sehr gut aufgefangen. Und das Ganze noch weitergeschoben, Better Start Now, auch 2018 fertiggestellt. Das ist auch aus dieser Aufnahmeserie aus der Times gehört, wo man eine fast Unübersichtlichkeit der Bilderwelt, die zusammenfällt auf einmal mit unserer Stadtwelt.
Ja, und die nächste Referentin auf deiner Liste ist Stefanie Grebe vom Ruhrmuseum aus Essen. Da ich ja selber in Essen lebe und das Ruhrmuseum natürlich gut kenne und die Aktivitäten dort verfolge, bin ich natürlich neugierig darauf, worum es bei ihr im Vortrag ging.
Ja, da sagst du was eigentlich auch an den Anfang gehört. Ich bringe, versuche, mein Ansatz war in diesem Symposium eben mehrere Städte zusammenzubringen, eben nicht nur Krefeld, sondern Düsseldorf und Essen. Und eigentlich hätte ich auch gerne noch die Kölner und die Bonner dazu geholt, aber das wurde dann wirklich doch zu viel. Ich komme ja selbst nicht aus Düsseldorf, und mir war es immer ein Anliegen, diese Städte einfach zusammenzubringen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und so habe ich natürlich Stefanie Grebe, die ich auch seit vielen, vielen Jahren kenne, wieder mal nach Krefeld geholt. Wir haben sie in Essen besucht, im Ruhrkunstmuseum. Und sie hat auch schon bei uns einen Vortrag gehalten. Sie ist seit 2015 Leiterin der fotografischen Sammlung und des Fotoarchivs des Ruhrmuseums in Essen und arbeitet als Fotografin, Vortragende und Kuratorin. Sie kuratiert Ausstellungen mit historischen Fotografien, zum Beispiel Themen zur Industriegeschichte oder Fotografie im Ruhrgebiet, und trägt vor allen Dingen maßgeblich dazu bei, dass das fotografische Erbe des Ruhrgebiets bewahrt wird, ausgestellt wird und in die digitale Zukunft geführt wird. Tolle Ausstellungen von ihr waren Mythos und Moderne, Fußball im Ruhrgebiet, Beyond Emscher, die Bildgeschichte eines Flusses und auch Mustafas Traum, türkisches Leben in Deutschland. Und sie erzählte uns halt über den Wandel der Emscher-Region durch den Umbau der Emscher, den sie dann auch mit diesem Projekt Beyond Emscher gemeinsam mit der Emscher-Genossenschaft fotografisch dokumentieren ließ.
Ja, und ich habe deswegen auch einen Ausschnitt aus dem Vortrag von Stefanie Grebe herausgesucht, in dem sie schön erzählt, was die fotografische Sammlung im Ruhrmuseum eigentlich ist und was es mit dem Projekt an sich auf sich hat, rund um die Emscher. Hören wir da mal rein.
Ich möchte kurz noch was sagen zum Ruhrmuseum. Ich weiß nicht, ob alle das Ruhrmuseum kennen. Das ist ein Museum für Kultur- und Naturgeschichte auf dem Welterbe Zollverein, der große Kasten, wo die orange Rolltreppe von Kohlhaas hochführt. Es ist ein toller Ort und wir haben viele Sparten im Museum, auch Archäologie, Industriegeschichte, Numismatik, Geographie, Geologie. Und unser Bereich ist die Fotoabteilung. Wir haben 4,5 Millionen Bildeinheiten und der Sammlungsauftrag ist Fotografien aus der Region, und wir haben einen Schwerpunkt, dokumentarische Fotografien zu sammeln. Wir sind ja im Verbund mit dem Zentrum, also wir sind Teil des Zentrums für Fotografie Essen mit dem Museum Folkwang, mit Folkwang Universität der Künste und mit dem historischen Archiv Krupp. Und das ist ganz toll, weil ja der Sammlungsauftrag des Museum Folkwang eher die künstlerische Fotografie ist, es aber einen großen Graubereich gibt der dokumentarischen Fotografie. Das ist nicht immer einfach, sich da zu entscheiden, wo ist der bessere Ort. Wir sind ja beide in öffentlicher Trägerschaft und Stadt Essen, es ist quasi egal, wo was liegt, aber es ist wirklich nicht einfach. Da gibt es also einen großen Überschneidungsbereich. Also das vorab. Die Emscher-Region ist zu, ich weiß es nicht, wie viel Prozent, deckungsgleich mit dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat dieser industriell geprägten Region den Namen gegeben, aber eigentlich ist es die Emscher, die diese Region dominiert hat als Fluss. Die Emscher war ein kleiner Fluss, man hat sich entschieden, die Emscher zum Abwasserfluss zu machen, was dazu geführt hat, dass zu Zeiten des Bergbaus, der natürlich zu Absenkungen geführt hat, die ganzen Abwässer, und zwar die Kloake und auch die chemischen Abfälle oberirdisch gelenkt werden mussten. Also man hatte die Situation eines ekelhaften, stinkenden, hygienisch problematischen Abwässerungssystems zu Zeiten des Bergbaus. Und deshalb hat sich die Emscher-Genossenschaft gegründet. Die Emscher-Genossenschaft ist ein Zwangsverband, dem alle Kommunen beitreten müssen. So präsentieren die sich. Da kann man direkt sich überlegen, was ist das für eine Art von Fotografie, die auf der Website ist. Die Emscher-Genossenschaft ist zuständig für Kläranlagen und Pumpwerke und hat in den letzten Jahrzehnten die Emscher, wie in anderen entwickelten Regionen der Welt, wieder unterirdisch gelegt. Im Moment es gibt ja keinen Bergbau mehr und Schächte, Stollen wurden verfüllt. Es ist jetzt so, dass man davon ausgehen kann, dass die Abwässer wieder unterirdisch sind, nicht unter der Erde brechen und nicht das Grundwasser weiter verunreinigen. Also es ist ein ganz großes Projekt und die Emscher-Genossenschaft ist dafür zuständig. Das muss ich erzählen, weil die Emscher-Genossenschaft ist Ausrichter des Projektes, von dem ich im Folgenden erzählen werde. Die Emscher-Genossenschaft, die seit über 126 Jahren existiert, hat von Beginn an begriffen, wir brauchen die Fotografie, um zu dokumentieren, was wir eigentlich tun. Die Emscher-Genossenschaft ist also seit 1899 aktiv und hat geschaut, dass die Menschen nicht vergiftet werden, dass die Menschen ordentliches Wasser haben, dass gepumpt wird, dass Grubenwasser gepumpt wird und alles Mögliche. Nee, nicht Grubenwasser, das stimmt nicht. Und die haben 200.000 digitale Fotografien, die vor allem den Emscher-Umbau dokumentieren. Das ist eine Fotografie, also Fotografien, die technische Situation dokumentieren. Sie haben aber auch ein historisches Glasplattenarchiv mit 40.000 Fotografien. Die sind in einer Kooperation zwischen Emscher-Genossenschaft und Ruhrmuseum zu uns ins Ruhrmuseum gekommen, weil wir eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit, eine klimagerechte Aufbewahrung für diese Glasplatten garantieren können. Die Emscher-Genossenschaft ist ja keine Foto, es geht da bei der Emscher-Genossenschaft nicht um Fotografie, sondern die haben ganz andere Aufgaben. Die haben die Aufgaben eben auch in Zukunft auch sich um Klimafolgeanpassungen zu kümmern und eben das Abwasser zu regulieren und zu pumpen, damit das Ruhrgebiet nicht versumpft. Und aber es gab einen Mitarbeiter, Klaus Baumers, der hat schon sehr früh begriffen, wir haben eine fantastische Sammlung, die auch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte Bestand haben sollte. Das heißt, Bilder, die ursprünglich aus technischen Gründen fotografiert wurden, haben noch ganz andere Schichten, wie man die anschauen kann, und die haben großen historischen Wert. Und da wir ja keine Fotoinstitution sind, also jetzt Rollenprosa, ich rede aus Perspektive der Emscher-Genossenschaft, war klar, die können sich gar nicht um die Glasplatten angemessen kümmern. Sie haben einen Schatz, aber können sich nicht drum kümmern. Also haben die Kontakt aufgenommen in Essen und einen Partner im Ruhrmuseum gefunden. Und die Glasplatten werden bei uns aufbewahrt und natürlich weiter als Digitalisate auch genutzt. Also wie funktionieren die Emscher-Bilder? Das sind die Namen der Fotografinnen und Fotografen, die in den ersten vier Rundgängen eingeladen wurden. Es funktioniert anders, nicht über Wettbewerb, denn über Wettbewerb kommt man zufällig an die Themen, und es war klar, aufgrund von zwei Studien zu regionsfotografischen Projekten, die ich auch durchgeführt habe, dass man doch zu ganz anderen Ergebnissen kommt, wenn man gezielt Fotografinnen und Fotografen einlädt. Und zwar sagt, also welche Themen sind denn interessant? Wir wollen was wissen über die Änderungen der Natur in der Emscher-Region, über soziale Verhältnisse, über ja, alles Mögliche. Also dann lädt ein Team von, im Moment sind es drei Kuratorinnen, im Publikum ist Professor Elisabeth Neudörfel, die ich herzlich begrüße, Dr. Sigrid Schneider und ich in Verbindung mit dem Büro Plan Lokal, einem Stadtplanungsbüro aus Dortmund und der Emscher-Genossenschaft. Also wir laden sechs Fotografinnen und Fotografen ein. Wir machen eine Bereisung der Region, es werden die Themen vorgestellt. Die Emscher-Genossenschaft sagt immer, welche Bilder sie nicht brauchen. Sie brauchen keine technischen Aufnahmen, keine Baustellendokumentation, das machen die ja selber. Die sind ja interessiert, dass die Fotografinnen und Fotografen, die eingeladen wurden, selber Ideen entwickeln, welche Aspekte in einem Projekt dargestellt werden können. Und da ist Dokumentarfotografie, dokumentarisch-künstlerische Fotografie und journalistische Fotografie gefragt, um diese Themen darzustellen.
Rethinking Photography. Ja, und eine der eingeladenen KünstlerInnen ist Paula Markert, die dann auch direkt zu Wort kam. Gudrun, was gibt es über Paula zu sagen?
Paula Markert ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich schon meine Nachfolgerin. Sie kommt aus Hamburg und ist nach Krefeld gekommen. Sie hat an der Fotografie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und der Universität in Barcelona studiert und arbeitet mit künstlerisch-dokumentarischen Langzeitprojekten, die um Fragen zur politischen Entwicklung der deutschen Gesellschaft kreisen. Sie beschäftigt sich mit der sozialen Ebene struktureller Transformationsprozesse und hinterfragt eindimensionale Bildwelten relevanter gesellschaftspolitischer Debatten. So lese ich das jetzt mal vor. Und zuletzt erschien 2019 ein Buch, Eine Reise durch Deutschland, die Mordserie NSU bei Hartmann Books. Und sie wurde, sie war auch beteiligt an dem Emscher, Beyond Emscher Projekt von Stefanie Grebe. Und so sind die beiden ins Gespräch gekommen. Und in diesem Projekt Beyond Emscher war sie eingeladen mit ihrem Projekt. Das nannte sie Der Ton war Männer. Und sie beschreibt das Leben der Frauen, die in der Darstellung der Industriegeschichte oft unsichtbar blieben, und macht also wieder die Frauen sichtbar. Und das hat mich, fand ich, ein tolles Projekt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, hören wir da auch mal rein.
Ja, ich fange wirklich ganz vorne an. Also Stefanie Grebe rief mich an und hat mich eingeladen, dass ich im Rahmen dieses Projekts eine Arbeit machen könnte. Und das fand ich natürlich toll. Ich bin selber in Hamburg aufgewachsen und lebe auch da und jetzt auch hier. Kam mit so einem totalen Außenblick hier in die Region. Und ich glaube, das hat man an diesen ersten Skizzen auch total gesehen. Also was mich am Anfang interessiert sind, ist diese Bergbauvergangenheit und sind diese Landschaften, in denen man die Spuren dieser ja auch sehr, dieses, sagen wir mal, dieser sehr identitätsstiftenden Vergangenheit auch irgendwie ablesen kann. Ich war relativ fasziniert davon, was für neue Narrative irgendwie versucht werden zu stiften, irgendwie über Vergnügungsparks, Einkaufszentren, gute Industriekultur ist natürlich auch allen Leuten aus dieser Region ein Begriff, und das beschäftigt mich erstmal, und ich bereise diese Landschaften und untersuche sie irgendwie fotografisch und komme dementsprechend auch in Kontakt mit ehemaligen Menschen aus dieser Industrie, also mit Bergmännern meistens. Hier sieht man einige von ihnen, die so ein bisschen ratlos in dieser Landschaft oder sagen wir mal in diesen urbanen Szenerien sich wiederfinden, und diese Ratlosigkeit, was jetzt eigentlich mit diesem, wie gesagt, Identitätsstiftenden, mit dieser Vergangenheit und dieser Industrie, die verloren gegangen ist, was das in diesen Biografien hinterlässt, mit dieser Ratlosigkeit beschäftige ich mich auch zu Anfang, und mir wird aber klar, oder ich habe das Gefühl, dass diese Gespräche mit den Männern stark einseitig eben von so einer Sichtweise geprägt sind. Und ich merke, dass häufig sind Frauen oder Töchter mit dabei, irgendwie Menschen, die auch mit dazugehören und aber nur am Rande eine Rolle spielen. Und ich merke, dass mich eigentlich diese Perspektiven viel mehr interessieren. Also dass diese meistens relativ unsichtbar bleibenden Perspektiven von weiblichen Biografien aus diesen industriell geprägten Regionen eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, jedenfalls in der Wahrnehmung, die ich so habe mit meinem Außenblick. Und Stefanie sieht dann diese ersten Bilder, auf denen eben Frauen auftauchen, und ist auf jeden Fall auch irgendwie springt da sehr drauf an und hat, glaube ich, auch eben das Gefühl gehabt, dass das eine Perspektive war, die zu dem Zeitpunkt eben in dem Emscher Bilderprojekt noch nicht so abgebildet war. Und dann kommt es irgendwann doch dazu, dass ich eben diesen Auftrag auch übernehme, und ich habe eben nach diesem ersten Abtasten dieser Region dann zusammen mit Stefanie Grebe eben diese Idee entwickelt, mich mit oft bisher eher unsichtbar bleibenden Perspektiven, weiblichen Perspektiven eben auf diese Region zu beschäftigen, und kehre dann nochmal in Ruhe zurück und treffe Frauen, deren Lebenswege einerseits vereint, dass sie eben alle in dieser Region irgendwie leben, dort teilweise auch sozialisiert sind, und dass natürlich all diese Lebenswege, das wird ziemlich schnell klar, in irgendeiner Form auch unter dem Einfluss dieser Transformation, dieser gesellschaftlichen Transformation und dieses Strukturwandels stehen. Ich treffe beispielsweise Agnes und Karin, die in in der deutschen Nachkriegsgesellschaft von sehr tradierten Geschlechterverhältnissen irgendwie noch beeinflusst sind. Man hört auch immer wieder das Zitat von den ehemaligen Bergleuten, dass der Stolz eines Bergmanns auch immer impliziert hat, dass die Frau nicht arbeiten gegangen ist. Das sind Protagonistinnen, die ich treffe und die mir eben von diesen ja, sehr beeinflussenden Faktoren auf ihr Leben erzählen. Ich treffe aber auch beispielsweise Barbara, die als eine der wenigen Frauen unter Tage gearbeitet hat, die Vermessungstechnikerin war und eben unter Tage arbeiten durfte und dort in Kontakt mit einer wahnsinnig männerdomierten Welt kommt. Von ihr stammt auch das Zitat für den Titel: Der Ton unter Tage war Männer. Das hat sie so beschrieben. Genau, und ich treffe auch Frauen, die deren Lebensbiografien von Migrationserfahrungen geprägt sind, beispielsweise Emine oder Selma, deren Eltern als Arbeitsmigrantinnen nach Deutschland kommen und deren biografische Wege natürlich stark von diesen Erfahrungen der sogenannten Gastarbeitergeneration geprägt sind und natürlich auch von Diskriminierungserfahrungen. Was die Frauen alle für mich vor allem verbindet, abgesehen von dieser Folie, vor der ich sie eben untersuche, also dieser Region und diesen Einflussfaktoren für diese Region, was sie auch verbindet, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass in diesen langen Gesprächen, die wir führen, auch so ein Nachdenken über den eigenen Lebensweg und diese Strukturen in der Gesellschaft, die diesen Lebensweg beeinflussen, auch passiert. Und es ist vor allem auch so ein Nachdenken über die verschiedenen Zeiten ihres Lebens und wie sich eben auch diese zum Beispiel patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft oder auch irgendwie diese Diskriminierungserfahrungen, wie sich eben diese strukturellen Einflussfaktoren im Laufe der Generationen natürlich auch irgendwie verändern. Und dieses Nachdenken über das Gestern und das Jetzt finde ich durchaus auch irgendwie wichtig und interessant und fange deswegen an, Archivbilder der Frauen zu sammeln, also mit den Familienalben zu arbeiten, natürlich gemeinsam mit den Frauen Bilder rauszusuchen, die dann eben auch irgendwie ja in diesen Bildwelten auch natürlich, sagen wir mal, bestimmte Geschlechterverhältnisse und Bilder von Weiblichkeit und Erwartung an Weiblichkeit auch in sich tragen.
Rethinking Photography.
Ja, vielen Dank an Paula Markert an dieser Stelle für dieses wichtige Thema, das sie da bearbeitet hat im Rahmen der Emscher Kunst. Da lohnt es sich sicher noch einmal näher hinzuschauen. Damit beende ich für heute diese erste Episode rund um das Symposium Urban Spaces von Gudrun Kemser von der Hochschule Niederrhein. Ja, Links zu den einzelnen Hochschulen, also zur Hochschule Niederrhein, zu Gudrun Kemser, zu Stefanie Grebe und zum Ruhrmuseum, zu Robert Fleck und natürlich zu Paula Markert gibt es selbstverständlich direkt zum Anklicken in den Shownotes. Da habe ich alles schön übersichtlich reingepackt. Ja, Idee, Produktion, Redaktion, Moderation, Schnitt, Ton, Musik, alles von mir, Andy Scholz. Und der Podcast ist eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020 bis 2026. Danke fürs Dabeisein und Mitdenken. Lasst ein Like da, folgt mir und abonniert meinen Podcast, denn das unterstützt meine Reichweite. Wer meine Unabhängigkeit weitergehend unterstützen will, der kann das sehr, sehr gerne tun und mich finanziell unterstützen. Ich freue mich sehr darauf. Mehr Infos dazu demnächst hier. Ciao, ciao und bis bald zur zweiten Episode rund um das Symposium von Gudrun Kemser. Ciao, ciao.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Thank you.